ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Wir haben drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Ja, willkommen liebe Hörerinnen und liebe Hörer zu unserer 20. Folge von Liebling Bossmann. Wir sind heute nur zu zweit, nämlich
Fabian
und Robert. Und aus aktuellem Anlass wollen wir uns heute zwei Themen anschauen und die einmal kurz beleuchten. Und zum einen ist das der Fall, der Kaffeefall von Modest. Und zum anderen der Streit um den Schal zum DFB-Pokal zwischen Freiburg und Leipzig. Und steigen auch gleich ein. Was war passiert? Modest im Spiel gegen Bielefeld in der Partie erzielte sein 17. Saisontor und nach seinem Tortreffer eilte er zum Pfosten des Tors und holte zur Verwunderung der Zuschauer, sofern sie es denn erkennen konnten, später am Fernseher konnte man es jedenfalls erkennen, ein Kaffeebeutel, ein Plastikbeutel mit vermeintlich Kaffeeinhalt hervor, der zufälligerweise und passenderweise auch noch seinen Namen trug und wie sich dann später herausstellte, wohl eine von ihm angebotene, mitvertriebene Kaffeesorte darstellt, die im Handel erhältlich ist und an der in mir nicht bekannter Höhe offensichtlich eine Beteiligung hält. Und er nahm eben sein Torjubel, um die jetzt prominent in die Kamera zu halten. Und das fand, glaube ich, nicht nur der Trainer nicht so gut, wie sich dann später bei der Pressekonferenz oder ich glaube irgendwann hat er sich dazu geäußert, aber auch der Kontrollausschuss des DFB hat Untersuchungen angekündigt. Und ja, wir wollten jetzt einmal anschauen, Fabian, warum? Was ist denn daran so schlimm? Vielleicht schmeckt der Kaffee ja. Durfte er es nicht? Was sagen wir dazu?
Vielleicht nochmal eine Nachfrage zum Sachverhalt. Den Kaffee hat er hat doch selber angegeben, dass er den Kaffee nur ins Spiel gebracht hat, weil er sein Trikot nicht weggeben wollte, oder?
Genau, das war ob die zumindest wahrscheinlich die Schutzbehauptung im Nachhinein, aber genau, weil Trikot ausziehen gibt gelb, Kaffee in die Kamera halten anscheinend nicht, wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, ob er im Spiel dafür irgendeine Verwarnung gekriegt hat. Ich meine nicht. Hat der Schiedsrichter vielleicht auch gar nicht so schnell mitgekriegt.
Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ja, also wir haben uns die Frage gestellt, die vielleicht auch so ein bisschen aus unserer Fachbrille, Juristenfachbrille herkommt, ob denn es eigentlich mit einem verbandsrechtlichen Verfahren getan ist, oder ob das, was Modest gemacht hat, nicht noch eine andere juristische Komponente hat, Stichwort nämlich Schleichwerbung. Schleichwerbung ist uns alle ein Begriff, wenn wir Fernsehen schauen und kommen in Berührung mit irgendwelchen Produkten, die da aufmerksamkeitswirksam in die Kamera gehalten werden oder wie beiläufig oder woher kennen wir das Schleichwerbethema noch? Wir kennen es aus den sozialen Medien, von den vielen Instagram und YouTube und Twitter und Facebook-Accounts, in denen zum großen Teil übrigens auch Sportler, aber überwiegend so Influencer Produkte anpreisen. Meistens sind es Fremdprodukte. Und im vorliegenden Fall bei Modest war es zwar kein Fremdprodukt, sondern ein Eigenprodukt. Aber die Frage stellt sich, ob er dagegen gesetzliche Vorschriften verstößt und dann gegebenenfalls von jemandem, darüber können wir gleich sprechen, wer das sein könnte, auch noch auf zivilrechtlichem Wege belangt werden kann.
Mhm. Genau, das Thema Influencer, klar bei Sportlern, also soweit ich weiß, hat er das dann bei Markteintritt der Kaffeesorte auch auf Instagram, auf seinem Instagram-Kanal entsprechend schon kommuniziert. können wir uns später auch noch kurz vielleicht dazu kommen, ob er das dort in der gesetzlich zutreffenden Form gemacht hat. Aber die Frage, die sich also quasi als erstes stellt, ja, Analogie im Raum Influencer, dort kennt man es, aber gelten die Vorschriften zum UWG, gelten die dann für Sportler genauso? Sind das unterfallen die dem Anwendungsbereich oder spielen sie, wie man häufig denkt, in ihrer eigenen Liga und nach ihren eigenen Regeln?
Also um die Antwort auf die Frage vorwegzunehmen, ja, die gelten auch für Sportler. Aber vielleicht nochmal, weil du gerade UWG gesagt hast, kurzer Exkurs zu den Rechtsgrundlagen. Tatsächlich gibt es diese Schleichwerbeverbote in unterschiedlicher Ausgestaltung in verschiedenen gesetzlichen Formaten. Wo kommt das Ganze überhaupt her? Diese ganze Problematik, die kommt eigentlich so aus dem Medien- und Rundfunkrecht. Denn dort war man der Meinung, dass man den Zuschauer darüber aufklären müsse, wenn man vom redaktionellen Teil des Mediums, also irgendeiner Fernsehsendung, in einen Werbeteil übergeht. Warum ist das so? Da steht der Verbraucherschutzgedanke dahinter. Der Verbraucher soll durch Werbung oder bei Werbung in die Lage versetzt werden, für sich informiert zu entscheiden, ob er sich mit der Werbung befasst oder nicht. Also ob er am Ende dann irgendwie eine autonome und informierte Kaufentscheidung trifft. Und der Gesetzgeber war der Meinung, dass das jedenfalls dann nicht der Fall ist, wenn der Verbraucher gar nicht bemerkt, dass er beworben wird. Und in den rundfunkrechtlichen Formaten ist es dann eben so, wenn du irgendwie eine Sendung hast, also wie zum Beispiel früher Wetten, dass mit Thomas Gottschalk, und dann kommt irgendwie ein Gast und erzählt, mit welchem Auto er gerade angefahren ist, dann war immer die Aufregung groß, weil damit letztlich Werbebotschaften im redaktionellen Kontext übermittelt werden, die der Verbraucher eben so beiläufig aufnimmt und dann vielleicht auch irgendwie mitnimmt, aber in der Situation nicht damit gerechnet hat, beworben zu werden. Und das soll laut Auffassung des Gesetzgebers dann eben dazu führen, dass er keine informierte und autonome Kaufentscheidung treffen kann. Mhm. Deswegen gibt es in verschiedenen Gesetzen eben diese Verbote drin, der Produktplatzierung oder der Übermittlung von Werbung. Eines dieser Gesetze ist unter anderem das UWG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und dieses Gesetz ist das, hat den breitesten Anwendungsbereich. Es gilt nämlich für alle Personen. Es können juristische Personen sein, also Unternehmen, Firmen. Es können aber auch natürliche Personen sein, wie Influencer oder eben auch Sportler, die sich im Wettbewerb betätigen.
Genau. Und deswegen ist der Anwendungsbereich eben auch nicht irgendwie ausgeschlossen für bestimmte örtliche Bereiche, sondern hier ist eben auch im Stadion, es muss sich auch dort ein dem UWG unterfallener Sportler dann unter Umständen rechtfertigen, wenn er da nicht wettbewerbskonforme Handlungen vornimmt. Und genau, und das, dieses, ich meine, dieses Product Placement im Filmbereich und sowas in den Fernsehen, da kennt man, da ist das ausdekliniert und halt in Gesetzen hat es Niederschlag gefunden mit ganz klaren Abgrenzungen, was darf man, wann, wie muss man es wie kennzeichnen. Aber diese Regelung gibt es natürlich im Sportbereich nur zum Teil, also dann übers die Verfahrensrecht, was wir uns am Ende vielleicht auch nochmal kurz anschauen, einen Blick drauf werfen. Aber eben in dieser allgemeinen Form steht das im Gesetz so konkret nicht drin, sondern da muss man halt eben auf die Rechtsprechung zurückgreifen und gucken, Analogien bilden oder gucken, wurde das von entsprechenden Gerichten schon mal entschieden. Und ja, ich kannst du noch einmal kurz, was ist die konkrete Norm, auf wo die Schleichwerbung geregelt ist, und dann springen wir vielleicht gleich mal zu den Kernfragen, irgendwie den rechtlichen Kernfragen, wo man sich wahrscheinlich trefflich streiten kann.
Genau, im UWG, also im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, gibt es den Paragraphen 5a Absatz 6. Und der ist nicht so lang, den kann ich kurz mal lesen. Unlauter handelt, wer den kommerziellen Zweck einer geschäftlichen Handlung nicht kenntlich macht, sofern sich dieser nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt, also auf gut Deutsch offensichtlich ist, und das Nichtkenntlichmachen geeignet ist, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Also der Verbraucher hätte sich möglicherweise anders entschieden, wenn ihm in der konkreten Situation klar vor Augen geführt worden wäre, hey, jetzt wirst du beworben. Und Genau, und da stellt sich jetzt eben die spannende Frage, ist das, was der Modest gemacht hat, also seinen Kaffee da auch in die Kamera halten, das müssen wir auch einmal dazu sagen, er hat ja also nicht nur mit dem Publikum gespielt, sondern er hat das ja demonstrativ in die Fernsehkameras gehalten, also quasi ein sicher noch ein viel breiteres Publikum gesucht. Ist es eine geschäftliche Handlung? Und hätte er die kenntlich machen müssen? Klammer auf, wie eigentlich? Das ist dann die nächste Frage. Und diese geschäftliche Handlung, da ist der Gesetzgeber oder auch die Rechtsprechung, die das ja am Ende zu beurteilen hat, da eigentlich immer relativ, also legt einen relativ lockeren Maßstab an. Mit anderen Worten, also es ist schon relativ schnell, liegt schon eine geschäftliche Handlung vor. Und es wäre dann eben bei Fußballern in diesem Fall so, dass dann, wenn sie Produkte anbieten oder bewerben, und das ist dann ganz egal, ob es ein eigenes Produkt oder ein Fremdprodukt ist, oder wenn sie das eigene Image vermarkten, liegt eine geschäftliche Handlung vor. Was meinst du?
Ist, ja, also sehe ich jetzt auch als unproblematisch an. Also das irgendwie, es muss ja dann irgendwie den fremden oder eigenen Wettbewerb, Geschäftszweck dienen, und das ist ja hier unstreitig auch erfüllt. Und natürlich hat er da auch kommerzielle Interessen, wenn er das macht. Also das sehe ich hier eigentlich als relativ unproblematisch, wo ich mich eher die Frage stelle, also das ist dann tatsächlich der zu schützende Verbraucher und vom EuGH geprägte Verbraucherleitbild, wie auf der aufmerksam durchschnittliche Verbraucher. Ist es nicht so, dass wenn ein Fußballer so prominent ein Produkt, offensichtlich ein käuflich erwerbbares Produkt in die Kamera hält, ob das nicht der Werbezweck so erkennbar ist und gar keinen Zweifel lässt, dass er sich da jetzt nicht inhaltlich weiter groß auseinandersetzen will, sondern dass er wirklich rein gewinnfördernd, verkaufsfördernd das jetzt präsentiert, ob das dann vielleicht tatsächlich das Kriterium entfallen ist, was auch vom BGH entsprechend vorgegeben wurde, dass das eigentlich klar und eindeutig und auf den ersten Blick wirklich erkennbar ist für den Verbraucher. Da, glaube ich, können vielleicht auch wir drüber unterschiedlicher Auffassung sein. Ja, wie siehst du es?
Da spielt tatsächlich ein bisschen Musik drin. Ich würde ganz kurz, bevor wir zu dem Punkt nochmal kommen, einmal sagen, er hat ja natürlich auch versucht, sich rauszureden. Also gar nicht, ja, also nach der Rechtsdogmatik hier würde das bedeuten, dass er dann doch gar keine geschäftliche Handlung vollzieht. Er hat nämlich gesagt, naja, also er hatte irgendwie konnte sein Trikot ja nicht ausziehen, aber er wollte den Fans irgendwie was Gutes tun und hat deshalb seinen Kaffee mitgebracht. Mhm. Das würde, glaube ich, wenn man das gerichtlich diskutieren müsste, würde das, glaube ich, nicht groß Gehör finden. Also erstmal muss er ja überhaupt den Kaffee dabei gehabt haben, den hat er ja nicht zufällig aus der Tasche gezogen. Und das Ding dann demonstrativ in die Kamera halten, ist einfach nochmal eine ganz andere Kategorie, als wenn er das einfach irgendeinem Fan zugeworfen hätte. Insofern ist man wohl sehr, sehr klar in diesem Anwendungsbereich des UWG. Und ja,
da gab es doch den Parallelfall dazu, war doch Marco Reus und Aubameyang, die dann irgendwie Batman und Robin irgendwie ihre Jubelzeremonie irgendwie einstudiert hatten und sich dann auf einmal irgendwie mit Masken da nach einem gemeinsamen Kollaboration erzielten Tor irgendwie verkleidet hatten, soweit ich mich entsinne. Irgendwas war da.
War das nicht Robben und Ribéry?
Oder? Robben und Ribéry, das war der Markenrechtsstreit das gab's auch, aber ich meine.
Das war auch Batman und, ach nee, Batman und Robin.
Ich meine aber, ja, irgendwas war auch mit Marco Reus dunkel, irgendwas war da, glaube ich. Ich habe irgendwie so eine Erinnerung, dass irgendwelche Masken auf einmal auf hatten.
Ja, wobei dann die Frage ist, was sie damals dann eigentlich genau beworben haben.
Nein, dann glaube ich gar nichts. Tatsächlich nur irgendwie so vielleicht ihr eigenes Image oder was. Ja. Kein konkretes Produkt, glaube ich.
Ja, also jedenfalls hier die Frage, ob der Werbezweck klar erkennbar war. Also aus meiner Sicht war er es nicht. Und ich beziehe mich dabei auf die Rechtsprechung des BGH. Es hat ja in den letzten anderthalb Jahren hat es vier BGH-Entscheidungen gegeben zu sogenannten Influencer-Fällen. Unter anderem war Kathi Hummels dabei, und da ging es dann eben um die Frage, ob bei Instagram-Posts Produkte abgelichtet wurden, wo die Influencerinnen irgendwie eine Gegenleistung für bekommen haben oder vielleicht auch keine Gegenleistung bekommen haben und ob es dann trotzdem noch Schleichwerbung ist. Und auch da ging es unter anderem um die Frage, naja, wann ist denn klar erkennbar, dass jemand Werbung betreibt? Und dann spielten da Sachen eine Rolle wie blauer Haken am Account und wie viele Follower und so weiter. Das funktioniert natürlich jetzt hier in der konkreten Situation alles nicht. Was ich aber sagen will, ist, der BGH hat damals eine Vorgabe gemacht, dass der kommerzielle Zweck auch nur dann offensichtlich ist, wenn er auf den ersten Blick klar und eindeutig zu erkennen ist. Und zwar vor beziehungsweise bei Kenntnisnahme der Werbung. Das so verstehe ich so, als dass man im Prinzip in dem Moment, wo die Situation geschieht und man sie wahrnimmt, dass man da keine große Überlegungszeit anstellen darf, was da gerade mit einem passiert, sondern dass das sich förmlich aufdrängen muss, jetzt werde ich beworben. Mhm. Und also ich würde denken, dass der Fernsehzuschauer oder der Betrachter da schon erstmal also jedenfalls ein paar Sekunden Transferleistung benötigt, um zu erkennen, was da jetzt gerade abgeht.
Ja, also ich bin nicht bei dir, aber ich finde gerade in Abgrenzung zu den Influencer-Fällen und dort diesem, was dort auch mal Gegenstand war, also dass diese Instagram-Accounts gezielt darauf auch den Eindruck erwecken wollen, man befinde sich jetzt quasi in einer privaten Austausch mit dem Influencer. Und gerade dieses Verschwinden und Verwischen von redaktioneller, also jetzt gebe ich wirklich meine ungeschönte und kommerziell nicht beeinflusste Meinung zu einem Produkt wieder, weil ich es eben tatsächlich nutze, und auf der anderen Seite ich bewerbe ein Produkt, für das ich jetzt vielleicht gar keine unmittelbare Gegenleistung kriege, aber auf andere Weise eben dann doch. Hier zu dem konkreten Fall, ein Fußballer hält ein Produkt zu einem Zeitpunkt in die Kamera, wo es überhaupt keinen Rahmen gibt, dass er das sich irgendwie fachlich und inhaltlich damit auseinandersetzen könnte. Sprich, man kann gar keine persönliche Meinung zu diesem Produkt erwarten. Man kann gar nicht in einen weiteren Austausch treten mit dem vermeintlichen Verbraucher, sondern es geht schlicht darum, ein Fußballer, der ohnehin schon ein bisschen wie eine wandelnde Werbesäule rumläuft, hält in einem klar begrenzten Rahmen ein Produkt in die Kamera, ja, das am Anfang jetzt noch ein singuläres, in Klammern hoffentlich die letzte Maßnahme dieser Art, eigenes blieb, aber irgendwie aus meiner Sicht irgendwie für den wirklich den einfältigsten Zuschauer dann doch schnell klar mit einer Transfersekunde, aber doch erkennbar, ja, also klar, jetzt wieder ein Fußballer, der hier Werbung macht, und der will mich nicht von seinem Produkt überzeugen, sondern will, dass ich es kaufe, und das speichere als Erwerbung ab und habe es auch wieder gelöscht danach. Also das finde ich ist gerade, weil das wirklich ein außergewöhnlicher Vorgang ist und in diesem streng reglementierten Fußballerbereich, könnte man es gut vertreten, dass er damit tatsächlich durchkommt. Ich fände es nicht gut, aber da gibt's vielleicht auch andere Möglichkeiten, ihn da irgendwie dann dafür abzustrafen.
Ja, ich würde hier noch trennen zwischen der eigentlichen Aktion, also diesem plakativ in die Kamera halten, im Sinne von hier, kauft meinen Kaffee, hat er dazu gar nicht gesagt, aber man könnte es natürlich schnell so auffassen, und dem Kontext, in dem das passiert. Denn du hast gerade richtig gesagt, Fußballer wandelnde Litfaßsäulen, nicht ganz so wie die Eishockeyspieler, aber ja, so ungefähr. Ich weiß ja als Fußballkonsument kenne ich ja die Werbeplätze, und die überraschen mich auch nicht. Also das, was auf dem Trikot steht oder was inzwischen auf den Ärmeln drauf ist oder neben den Toren oder die Banden und so. Das würde mich alles, das erkenne ich zielgerichtet als Werbeplätze. Aber ich rechne trotzdem nicht damit, dass dann Spieler zwischendrin dann da irgendwelche Aktionen fahren. Insofern wäre ich in der konkreten Lage erstmal, glaube ich, schon so perplex, dass ich ein bisschen brauche, um das nachzuvollziehen, was da jetzt eigentlich geschieht, und würde, aber vielleicht missverstehe ich dann da auch den BGH, würde schon sagen, dass allein diese Überlegungszeit, was was geschieht hier gerade? Werde ich hier gerade beworben? Wer wirbt eigentlich? Macht es der Spieler für sein eigenes Produkt? Ist es der Verein oder ist es irgendwie ein Spaß? Das würde ich dann als, da würde ich denken, dass da ausreichend Zeit vergeht, um zu sagen, das ist für mich nicht mehr offensichtlich.
Aber ich glaube, da bist du vielleicht ein bisschen zu streng in der Auslegung des BGH, weil es ist halt wirklich die Kombination, es ist einfach so eine freche, unerhörte Aktion, die einfach im Regelwerk des DFB auch noch gar keinen Niederschlag gefunden hat. Also fürs Trikot, Botschaften, Unterhosen, der Fall Bendtner mit 100.000 Euro bei der EM. Da ist es ja dann auch als Reaktion klar geregelt worden, darf man irgendwie nicht sein Trikot hochziehen und dann den Hosenbund zeigen und dann irgendwie Werbebotschaften platzieren. Aber diese Transfersekunde, die finde ich, müsste man hier dem Verbraucher schon zugestehen, weil er eben diesen Vorgang als solchen gar nicht kennt, weil der so ungewöhnlich ist. Um dann aber, glaube ich, doch relativ schnell zu verstehen, klar ist Werbung. Und ich finde, das ist der durchschnittlich aufmerksame und dann halbwegs mündige und nicht ganz debile Verbraucher dann auch schon in der Lage zu leisten. Aber klar, es ist ein anderer Fall wäre es, wenn er irgendwie auf seinem Trikot dann irgendwie den www.kaffeesorte.de oder sowas. Da wäre das vielleicht noch ein bisschen anders, ja. Aber...
Ja, ich habe es halt immer so verstanden, dass es eben auch eine Rolle spielt, ob es im Kontext zu erwarten ist. Weil andernfalls müsstest du ja im Prinzip nur dreist einfach nur dreist werben. Du könntest ja also auch irgendwie in eine Sendung gehen und sagen, Achtung, jetzt werbe ich und jetzt kommt hier mein Produkt und hältst es in die Kamera und schon wäre man aus dem Schleichwerbevorwurf raus. Deswegen denke ich schon, dass der Kontext da eine Rolle spielt. Ich habe hier übrigens mal ein Beispiel mitgebracht, was ich super fand, auch gerade in bei dieser Frage, ist es eigentlich offensichtlich oder nicht. Manuel Neuer hat das ist länger her, glaube ich, schon 4 oder 5 Jahren, ein Interview für das Sportmagazin Kicker gegeben. In diesem Interview wurde er natürlich hauptsächlich über sportliche Dinge befragt und plötzlich kam aber, das war allein schon komisch, eine Frage des Kicker-Journalisten zu den Werbepartnern von Manuel Neuer, also den persönlichen Werbepartnern und nach welchen Kriterien er die sich eigentlich aussuche. Ja. Also nicht, was man normalerweise in einem Interview fragt. Aber was noch komischer war, ist, dass Manuel Neuer wie aus der Pistole geschossen eine Antwort parat hatte und die lese ich jetzt mal kurz vor. Er sagte nämlich, ich wähle Partner, hinter denen ich auch stehe. Es muss zu mir passen. Allianz zum Beispiel steht für Rückhalt, wie ich als Torwart auch. Coke Zero steht für das zu Null, das ich immer schaffen will. Und Sony für die Schärfe des Bildes, die ich auch benötige.
Ja.
Das ist spontan
und gut formuliert, würde ich sagen. Vielleicht sollte er nach seiner Karriere nie in die Werbetexterwirtschaft.
Ja, also eine absolute Weltklasseleistung, ja. Das so spontan
nicht anders kennt man
haben.
Das von ihm, ja.
Aber auch da war natürlich die Frage, Werbecharakter ist wohl schon klar, aber ist es dann in dem Fall eben auch so offensichtlich, dass man es nicht hätte kennzeichnen müssen?
Ja.
Und zwar auch mit Blickrichtung auf den Kicker, ne? Weil das war im Rahmen des Printmagazins im Interviewteil und da eben die Frage, hättest du da eigentlich Werbung daneben schreiben müssen?
Ja. Ja. Schauen wir mal, ob sich was kann passieren, was braucht es, um Erklärung in die Frage zu bringen? Sprich, UWG-Vorstoß oder nicht?
Jetzt in Bezug auf die Offensichtlichkeit oder wie meinst du?
Nee, in Bezug auf wo kein Richter, wo kein Kläger, da kein Richter.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, sehr gute Frage. Vielleicht auch da, also Modest ist natürlich nicht der erste Fußballer, der auffällt mit solchen Kapriolen. Und Neuer war damals auch schon nicht der erste, sondern gerade auf den... In den sozialen Medien sind Fußballer verstärkt aufgefallen mit Nachrichten. Meistens waren es irgendwie Bildmaterial, auf denen sie dann irgendwelche Kopfhörer getragen haben. Und man sah irgendwie auch die Marke. Bastian Schweinsteiger hat sich da sehr hervorgetan. Mhm. Mario Götze teilweise waren im Textteil der Social Media Posts noch Hinweise auf den Werbepartner. Das sah also alles sehr einstudiert aus. Aber bislang sind Fußballer nicht zur Verantwortung gezogen worden. Also diese ganzen Verfahren gegen die Influencerinnen und Influencer, die da bis zum BGH gegangen sind, das waren alles keine Sportler. Den einzigen entfernten Sportbezug, den man noch ziehen könnte, war, dass Kathi Hummels mit dabei war und dann eben die Verbindung zu Mats. Aber Scheinbar hat man irgendwie entweder den Fokus auf die Sportler nicht gerichtet oder man lässt sie einfach auch generös machen. Mhm. Oder rührt sie deswegen nicht an, weil man aus Sicht derjenigen, die das ahnten, da irgendwie keine schlechte Presse bekommen will. Und dazu vielleicht kurz, wer ahndet das eigentlich? Das sind im Falle des UWG natürlich in erster Linie so Wettbewerbs- oder Verbraucherverbände, Vereine, die ja per Gesetz oder aufgrund ihrer Mitgliederstruktur berechtigt sind, solche Abmahnungen auszusprechen und die dann auch durchzusetzen.
Genau. Ja, was wir hatten es am Anfang schon kurz gesagt, DFB-Kontrollausschuss ermittelt. Stand heute, 9.05.22, ist mir noch kein Ergebnis bekannt, ob es dort entsprechend Verfahren dann auch eine Ahnung geben wird. Was man schon sagen müsste, also es ist findet sich zum Beispiel in den Fußballregeln 2021, 2022 eine Regelung zur kommerziellen Werbung und der Frage, was wo an der Sportspielstätte zulässig ist. Und da ist eben auch zum Beispiel der Torbereich geregelt und auch die relativ klare Aussage, dass das zum Zeitpunkt des Spiels und auch im unmittelbaren Zusammenhang davor und danach eben Spieler nicht physisch auf irgendeine Art und Weise werben dürfen. Außer es ist eben halt ausdrücklich in den Regularien festgeschrieben, Trikotsponsor, Schuhsponsor und solche Themen. Außerdem wird man wohl sagen können, dass diese Jubelart unter Kamerahalten eines Produktes ein unfaires sportliches Verhalten darstellen dürfte und dann auch nach der Rechts- und Verfahrensordnung irgendwie ein Verfahren nach sich ziehen könnte und eine Ahnung nach § 44 Satzung des DFB bedeuten könnte. Also da schauen wir mal, ob da noch was kommt. Ich denke schon, weil das ist, wir würden auch wie im Fall Bendtner auf Europaebene auch der DFB ein Interesse haben, da ein Exempel zu statuieren und dass sowas gar nicht Einzug hält, weil er sich im Nachgang auch wenig reumütig gezeigt hat, sondern glaube ich, das noch mal gepostet hat, die Kamerabilder. Mhm. Also da ist wenig Einsicht gewesen, so dass ich glaube, dass da schon draufgehauen wird und auch draufgehauen werden sollte, weil das will, glaube ich, niemand sehen und die Fans am wenigsten.
Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass bei allem Regelwerk natürlich auch immer der DFB sich so ein bisschen in der Bringschuld sieht, die Sponsoren auch ruhig zu halten, weil natürlich weißt du ja als Sponsor auch, dass du viel Geld für Werbeplätze bezahlst und dann kommt irgendjemand daher, in dem Fall war es jetzt irgendwie nur die Kaffeesorte von Modest, aber es könnte ja auch was anderes sein, vielleicht sogar ein Wettbewerber von irgendeinem Sponsor und das finden die dann natürlich nicht so lustig und erwarten sicherlich auch von einem Verband, dass er dort entsprechend ahndend tätig wird.
Stimmt, das ist auch ein Fall des Ambush-Marketings eigentlich. Also ob nun das Luftschiff über das Stadion kreist, nächstes Mal lässt er das Luftschiff kreisen und zum Sponsor, der dann in Konflikt tritt zu den tatsächlichen Stadionsponsoren oder sowas. Mhm. Stimmt. Gut, auf okay. Zum nächsten Fall.
Ja, auf zum nächsten Fall. Die Fanschal-Affäre. Was ist geschehen? Das DFB-Pokalfinale dieses Jahr bestreiten RB Leipzig und SC Freiburg. Und es ist, ich weiß gar nicht genau seit wann, aber offensichtlich seit vielen Jahren Tradition, dass sich die Vereine, die im Finale stehen, darüber verständigen, im Vorfeld und auch dann am Tage des Spiels einen gemeinsamen Fanschal zu produzieren und zu vertreiben. Und dieser gemeinsame Fanschal, ja, ist ganz einfach. Also der ist irgendwie zur Hälfte ist da irgendwie sind die Vereinsfarben des einen Vereins und zur anderen Hälfte die des anderen drauf und dann meist noch die Vereinsbezeichnung plus Logo oder auch nicht. Jedenfalls ist es irgendwie wohl eine Tradition, die Freiburg aber in diesem Jahr gebrochen hat. Ohne das groß zu begründen. Sie haben aber RB Leipzig zu verstehen gegeben, dass sie diesen gemeinsamen Fanschal dieses Jahr nicht möchten. Und sie haben RB Leipzig auch untersagt, ihr Logo, also irgendwie selbst in Eigenregie tätig zu werden und ihr Logo für irgendwelche Schals zu benutzen. Mhm. Gut, man kann sich vorstellen, warum. Offensichtlich gibt's da ein Problem mit der Akzeptanz des Geschäftsmodells RB Leipzig. Da sind Freiburg nicht die einzigen, die die der Meinung sind, dass das gegen bestehende Regularien verstößt. Und da wollte man in diesem Fall wohl einfach dann Zeichen setzen.
Es ist wohl auch wieder, ohne dass ich es genau weiß, aber auch wohl auf Druck der Ultras, ne? Der Freiburger Ultras irgendwie auf die Vereinsführung ein bisschen.
Das könnte durchaus sein, ja.
Thema die Macht, welchen Einfluss haben die Ultras im modernen Sport? Stichwort Hertha, was wir auch schon besprochen hatten. Ja, ist ein relativ außergewöhnlicher Vorgang. Leipzig hat sich, glaube ich, nicht groß dazu äußern wollen.
Doch, Münzlaff also hat sich jetzt beklagt darüber.
Ja, er hat
es aber... Und hat vielen Respekt beklagt auf Freiburger Seite,
genau,
weil es mit Bayern und Dortmund immer alles gut geklappt habe.
Genau, aber sie hatten also zumindest keine offizielle Vereinsmeldung rausgegeben, aber dann hat er doch im Doppelpass oder wo hat das, ich weiß nicht mehr, wo hat das, hat er sich so dann doch noch geäußert. Ja, es ist natürlich auch ein relativ außergewöhnlicher, starker Vorgang. Man stellt sich, warum hat Freiburg diese Macht? Ich meine, so ein, überall findet man diese Vereinslogos und Markennamen. Oh, jetzt habe ich schon verraten, gespoilert. Aber leit doch nochmal ein, wo leitet Freiburg dieses Recht raus? Ja.
Auch, ja, genau. Auch da sind wir wieder mit unserer Juristenbrille rangegangen und ohne, dass ich das irgendwo in der Presse aufgegriffen gefunden habe, haben wir uns gedacht, naja, was wäre denn, wenn Leipzig jetzt einfach die Ansagen von Freiburg in den Wind schießt und sagt, ist uns doch egal, was ihr macht, wir machen einfach so einen Schal. Und es könnte wohl ein Problem geben, und zwar eins, das im Markenrecht aufgehängt ist. Denn sicherlich hat der SC Freiburg, wie bestimmt auch alle anderen Bundesliga-Vereine, Markenschutz an seinem Logo und er hat ohnehin Kennzeichenschutz an seinem Vereinsnamen, an seiner Vereinsbezeichnung. Das hat er allein schon aufgrund der Existenz des Vereins an sich. Also SC Freiburg und plus das Logo unterliegen jeweils dem Kennzeichenschutz, geregelt im deutschen Markengesetz. Und dieser gesetzliche Kennzeichenschutz, der berechtigt den Inhaber des Kennzeichens ausschließlich darüber zu entscheiden, welche Waren und Dienstleistungen er mit diesem Kennzeichen versieht. Und dazu gehören natürlich auch Fanschals oder überhaupt Fanutensilien.
Ja.
Und genau, und gegen dieses Kennzeichenrecht würde RB Leipzig dann, ich sage jetzt erstmal noch möglicherweise, wir können das ja noch ein bisschen herleiten, verstoßen, wenn sie eigenmächtig so ein Fanprodukt herstellen. Also auf dem sozusagen ihr Name und der von Freiburg und vielleicht auch noch das Logo drauf ist.
Ja, das mit dem Markenrecht, das ist immer eine spannende, schöne Materie, weil Marken natürlich irgendwie nach ihrem Sinn und Zweck auch erstmal Kommunikationskennzeichen sind, ne? Also der Verkehr ist natürlich darauf angewiesen, über Marken auch buchstäblich in den Mund zu nehmen, um über Sachverhalte zu berichten, um sich zu unterhalten, um unter Umständen vielleicht auch Handel damit zu treiben, irgendwie so Stichwort Zubehör oder sowas, wenn man irgendwie Reifen oder Felgen anbietet für eine PKW-Marke und dann muss man unter Umständen auch darauf hinweisen dürfen, zu welchen PKW-Arten das passt. Aber es ist der Teufel steckt halt im Detail und gerade Fanutensilien und die Abgrenzbarkeit, was darf man, was darf man nicht, hat ja auch die Gerichte schon prominent beschäftigt. Da gab's noch mal einen schönen Fall irgendwie aus England von den Gunners, soweit ich weiß.
Genau, das ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, das war Anfang des Jahrtausends. Da war nämlich da gab es einen Mann, der hieß oder heißt Matthew Reed, und der war großer Arsenal-Fan und hatte vor dem Stadion einen Verkaufsstand und an diesem Verkaufsstand hat er eigenhergestellte Fanutensilien hergestellt, unter anderem auch Schals mit dem Logo und der Bezeichnung von Arsenal drauf. Und dagegen ist dann der Club irgendwann vorgegangen, hat sich berufen auf seine Markenrechte an den jeweiligen Zeichen. Und die ganze Sache ist gerichtlich denkbar weit getragen worden, nämlich bis zum Europäischen Gerichtshof. Und der Europäische Gerichtshof musste dann entscheiden, ob diese Zeichen auf einem Fanutensil überhaupt als Marke wahrgenommen werden oder ob das überhaupt eine Markenverletzung sein kann. Mhm. Und zum anderen die Frage, wenn die Leute da am Stand stehen, wo auch ausdrücklich drauf stand, das ist hier ein selbst kreiertes Fanutensil, ob dann eigentlich überhaupt eine Markenverletzung oder eine Täuschung darüber, dass die Produkte nicht von Arsenal sind, entstehen kann. Und es war dann ganz interessant, was der EuGH gesagt hat. Der EuGH hat nämlich gesagt, dass die Marke in erster Linie so eine Herkunftsfunktion hat. Das heißt, also sie gibt darüber Aufschluss, aus welchem Herstellungsbetrieb das konkrete Produkt kommt. Und warum ist das wichtig? Weil man dann mit der Herkunft natürlich eine Qualitätsvorstellung verbindet. Mhm. Also wenn man ein Produkt kauft, was direkt unter der Verantwortung eines Fußballclubs hergestellt worden ist, dann erwartet man eben auch, dass sich der Club so viel Mühe gegeben hat, dass es auch ein vernünftiges Produkt ist, dass der Schal dann irgendwie nicht nach einmal Waschen einläuft oder sich in all seine Bestandteile auflöst. Das ist wichtig. Und diese Herkunftsfunktion ist halt die Hauptfunktion einer Marke. Und dann war aber eben die Frage, ja, aber wenn doch der vermeintliche Käufer oder Fan erkennt, das kommt gar nicht von Arsenal, sondern das hat Matthew Reed an seinem Fanstand verkauft, hat der EuGH gesagt, ja, das mag ja sein, dass er das erkennt, aber in dem Moment, wo die Schals in Umlauf gebracht werden, wo die verkauft worden sind und die Leute dann damit irgendwo rumlaufen vor dem Stadion, weit weg von dem Stand, erkennt es andere eben nicht mehr.
Und hat er einen Hinweis, ne, am Stand, dass es sich nicht um Original war, auch von Arsenal?
Ich glaube, er hatte den Hinweis am Stand, aber das reicht eben nicht aus, weil die Leute laufen dann damit rum.
50 und Meter weiter ist es.
Denken dann, hey, ist doch ein authentisches, offizielles Fanprodukt.
Nur das Gemeine war auch hier, der hat das tatsächlich seit 1970. Seit 1970 ja. Hat er die Utensilien da vor dem Stadion als treuer Fan verkauft und dann kam der gemeine Fußballclub und hat ihn, 2002 ist die Entscheidung vom EuGH, natürlich vor einiger Instanzen davor dann in England durchlaufen und dann das scharfe Schwert der Marke dann ihm um die Ohren gehauen.
Manchmal reicht es aus, dass dann ein Club, der das vielleicht jahrelang augenzwinkern toleriert hat, kriegt eine andere Marketingabteilung, die dann ein bisschen schärfer ist, oder die wechseln die Anwälte und die Anwälte sagen, da müsst ihr aber was gegen machen, das verwässert eure Marke. Das kann natürlich der Grund sein, dass dann erst zu spät tätig geworden ist.
Müssen sie natürlich auch, ne, um fairerweise zu sagen, tatsächlich muss der Markeninhaber ja auch gewisse Aktivitäten entfalten, um die Marke zu schützen gegen Angriffe, um nicht dann irgendwie sich da in etwaigen Löschungsverfahren irgendwie damit konfrontiert zu werden.
Also er muss es nicht per Gesetz, aber er sollte es auf jeden Fall tun.
Das wäre die anwaltliche Beratung, wäre dahingehend schon, ja.
Ja, und jetzt, hier ist natürlich jetzt ein bisschen schon trotzdem, oder generell ist natürlich trotzdem die Frage, also ein markenrechtlich geschütztes Zeichen auf einem, ich sag mal jetzt Textilerzeugnis, muss aber nicht notwendigerweise auch immer dann gleich eine Markenverletzung sein. Mhm. Also es gibt zum Beispiel Ausnahmen, wenn so T-Shirts verkauft werden, die irgendein Logo tragen, und dieses Logo aber jetzt für den Verbraucher nicht den Eindruck erweckt, als wäre das jetzt ein Hinweis auf den Herstellungsbetrieb, sondern dass es einfach nur ein dekoratives Element ist.
Oder einen beschreibenden Charakter hat.
Genau, also gab zum Beispiel, glaube ich, mal eine Entscheidung, da war das DDR-Logo auf so einem T-Shirt drauf und es hatte sich irgendjemand nach 1989 hatte sich das dann gleich markenrechtlich schützen lassen. Und da war dann die Frage, versteht der Verkehr das eher als dekoratives Element? Um es vorwegzunehmen, ja, hat das Gericht dann so auch bejaht, als das als Marke zu verstehen. Aber grundsätzlich würde ich aber sagen, also Marken, zu denen eben bekanntermaßen dann eben auch die Logos und die Namen von Vereinen gehören, würde man schon grundsätzlich eben als Herkunftshinweis verstehen. So eben auch Arsenal-Entscheidung. Jetzt ist es aber so, das ist ja hier schon ein sehr spezieller Schal.
Mhm. Ja, ist halt nicht alleine nur irgendwie Leipzig und Freiburg drauf, sondern es ist ein Begegnungsschal, der eben auf ein Jahrhundertereignis aus Sicht des SC Freiburg zum Beispiel hinweist. Und eben halt, da sehe ich auch ich für mich persönlich so ein bisschen die Abgrenzung zum Arsenal-Schal, der jetzt wirklich ja allein Herkunftsfunktion, Ursprungsidentität wirklich klar dem Verein zuordnenbar ist. Der Verein muss sich dann auch die Qualität, die da irgendwie der Schal hat, dann irgendwie zurechnen lassen. Und er hat ein Schutzinteresse, dass seine Marke dort eben das abbildet, dass wenn man einen Arsenal-Schal kauft, dass man auch eine Arsenal-Qualität kriegt. Das finde ich eben halt bei diesem Thema Begegnungsschals, das gibt es ja nun häufiger. Und gerade hier auch zum Anlass eines DFB-Pokalfinales, wo beide Marken vertreten sind, aus Sicht des Verbrauchers jetzt zumindest nicht so evident, dass das jetzt zwingend die Leipzig- oder Freiburg-Qualität beinhalten muss, sondern dass das offensichtlich ist, sie sind beide prominent in gleicher Größe vertreten und wem jetzt die Qualität des Schals, wer sich das zurechnen lassen muss, ist nicht ganz klar. Da fände ich, hätte man noch zumindest einen gewissen Argumentationsspielraum, da sein Glück zu versuchen. Ob das jetzt am Ende beim EuGH von Erfolg gekrönt wäre, mag ich auch bezweifeln, aber ich finde, das ist noch abgrenzbarer und noch mit mehr Argumentationsspielraum versehen als wirklich so der klassische Fall vom EuGH und dem Arsenal-Schal.
Du hast schon einen Vergleichsfall, glaube ich, auch im Auge, oder?
Wir hatten den damals auf dem Sportblog auch uns dazu geäußert.
Ja, sag mal kurz was.
Das war die T-Shirt-Aktion, meinst du, von?
Ja, die Besieger-Shirt.
Die Alba Berlin NBA Besieger-T-Shirt-Aktion, genau. Zu einem Spiel, was es dann da nie gegeben hat. Ne? Ich glaube, zu dem Spiel ist es gar nicht gekommen.
Doch. Also erstmal gab es ja das Besieger-Shirt ist geboren worden durch den SC St. Pauli. St. Pauli, mhm. Nachdem sie Bayern München in einer Bundesliga-Saison geschlagen haben und Bayern hatte zuvor, glaube ich, das Triple geholt mit nach Champions League Meister, Pokalsieger und hatte noch den Weltpokal gewonnen. Also noch mehr als das Triple. Und das ging auch jedenfalls in Berlin durch die Tageszeitungen. Und in der Euphorie hat man ein T-Shirt gedruckt, auf dem stand das Ergebnis drauf des Spiels. Und dann stand da drüber NBA, Sieger, Besieger, weil nämlich der Club zufälligerweise auch im Jahr davor die NBA gewonnen hatte. Mhm. Und dann stand der Clubname noch drunter, also Alba gegen wer auch immer das jetzt war. Und Alba ist dafür damals hat einen bösen Brief bekommen aus der NBA. Das sollen wir mal doch bitte lassen, weil ja, Markenverletzung.
Stimmt sowas.
Daraufhin hat man das Trikot aus dem Verkehr gezogen. Und da war jetzt auch die Frage, das haben wir damals in unserem Blog auch behandelt, ist das zu Recht? Also ist das überhaupt eine Markenverletzung oder ist es nicht? Und also ich war damals und bin es auch noch heute der Meinung, dass bei diesen Besieger-Shirts keine Markenverletzung stattfindet, weil man die Verwendung der Namen oder der Logos da drauf nicht als Herkunftshinweis versteht, sondern weil das einfach so ein, das hat so einen Ereignishinweis-Charakter. Also man will irgendwie im Prinzip sich über so ein Produkt so dafür feiern, dass man da was Tolles geleistet hat. Aber ich glaube nicht, dass jemand sowohl bei St. Pauli als auch bei Alba dann der Meinung war, das komme irgendwie aus einer gemeinschaftlichen Herkunft.
Und man erfüllt wahrscheinlich auch noch nicht den Bereich der Herabsetzung der anderen Marke, der Verunglimpfung, was es natürlich auch geben kann, dass wenn man quasi den damit verkörperten Markenwert irgendwie angreift. Also das wäre ja dann auch noch im Rahmen des Zulässigen. Das heißt, deine Empfehlung aus Leipzigs Sicht ist jetzt Pokalfinale gewinnen und dann als Racheaktion einen Schal mit einem Besiegerschal drucken. Habe ich dich da richtig verstanden?
Ja, zuvor das müsste man noch kurz sagen, was eigentlich jetzt mit dem Schal ist. Das würde ich nämlich dann doch etwas anders sehen als so ein Besiegershirt, weil der Schal wird ja herkömmlicherweise im Vorfeld des Events vertrieben oder jedenfalls auch am Tage währenddessen. Und da sehe ich zwar schon Hinweis auf das Ereignis an sich, aber ich würde als maßgeblicher Verbraucher dort zumindest den Eindruck bekommen, dass es ein Produkt ist, was meinetwegen in gemeinschaftlicher Herstellung vermarktet wird. Und es kommt ja auch nicht im Markenrecht nicht darauf an, dass man jetzt das Produkt nur einem ganz bestimmten Hersteller zuweist, sondern eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr kann auch dann entstehen, wenn der Eindruck vermittelt wird, es bestünde hier eine geschäftliche Verbindung. Und die könnte ja zwischen den beiden Vereinen Leipzig und Freiburg gerade im Hinblick auf die Herstellung und den Vertrieb dieses Produkts bestehen. Deswegen würde ich sagen, hat Freiburg hier schon zu Recht auch darauf hingewiesen, dass sie es untersagen werden und damit Inzident wahrscheinlich auch angedroht, wir treten euch auf die Füße, wenn ihr das in Eigenregie macht. Ob jetzt Leipzig im Nachgang Schal oder T-Shirt, also wenn sie denn gewinnen, könnte ja Freiburg auch machen, dann da drucken, da.
Wir wollen uns jetzt mal nicht dazu
äußern. Will ich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster
nehmen. Und Holger ist nicht da, um uns ins Wort zu fallen, um zu wünschen, wer das Finale gewinnen mag. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, wie man da die Daumen drückt. Schauen wir mal, ob es noch ein Nachspiel gibt. Also ein juristisches wohl kaum, weil Leipzig wird sich wohl dran halten. Hat die offizielle Note dann doch im Interview hinterlassen, was es von der Aktion hält. Mhm. Kann man sehen, wie man will. Markenrechtlich scheint Freiburg da die besseren Karten zu haben.
Ja. Sehe ich so auch so, ja. Mhm, genau. Ja, gut.
Dann freuen wir uns auf das Finale. Möge der Bessere gewinnen.
Ja. Oh. Ich bin mal gespannt, weil die Formkurven sind ja momentan sehr volatil.
Ja.
In beiden Clubs.
Aber der Pokal hat seine eigenen Punkt-Punkt-Punkt. Phrasenschwein.
Ja, dann war es das diesmal mit einer für unsere Verhältnisse ungewöhnlich kurzen Folge. Vielleicht werden wir uns in Zukunft auch mal gucken, ob wir uns irgendwie einspielen können auf so eine Länge. Ja, jedenfalls, das war's zum Thema Anthony Modest und Freiburg-Leipzig-Schal. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet.
So ist es. Bis dann.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao.